Ja, wir haben es ja schon mitbekommen, es geht in der Predigt darum, in dem Thema heute, dass wir als Christen auch glaubwürdig leben und das, was wir hören, auch umsetzen. Und hier ist die Rede von einem Mann. Schon zu Lebzeiten war er ein Idol. Seine Gewaltlosigkeit brachte Machthaber in Verlegenheit und fanatische Hindus auf die Palme. Er starb vor 75 Jahren durch 3 Schüsse in die Brust. Im Juli 1939 schrieb er einen Brief an Adolf Hitler und bat ihn, doch bitte keinen barbarischen Krieg anzuzetteln. Mahatma Gandhi, der große Sohn Indiens, stellte fest, ihr Christen habt ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt den Frieden zu bringen. Ganz schön aktuell, finde ich. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Als junger Rechtsanwalt lebte Gandhi in Südafrika. Zu jener Zeit stand er dicht davor, Christ zu werden. Er schreibt, ich besuchte jeden Sonntag eine Kirche. Sie machte jedoch keinen günstigen Eindruck auf mich. Die Predigten waren begeisterungslos, die Gemeinde nicht besonders religiös. Man schien nur aus Gewohnheit zur Kirche zu gehen. So kam es manchmal, dass ich gegen meinen Willen einschlief. Ich schämte mich dessen, aber es war mir tröstlich, dass sich einige meiner Nebenmänner in keiner besseren Lage befanden. Bald gab ich den Kirchenbesuch auf. Diese Enttäuschung erlebte Gandhi gerade dann, als er für Jesus besonders empfänglich war. Was hätte es für ihn und Indien bedeutet, wenn er damals glaubwürdigen Zeugen begegnet wäre? Das hat mich beeindruckt, wie gesagt, und gewarnt. Es ist ein Negativbeispiel und fordert mich heraus, dann anders zu leben, so zu leben, dass man das auch irgendwo merkt, an Segensorten. Und ich bin jetzt überzeugt, dass Martin da uns herausfordert. So lasst uns unsere Ohren und unsere Herzen aufmachen. Gottes Segen dir.
Bist du gerne gehorsam? Wartest du auf die nächste Anweisung, damit du endlich wieder mal Anweisungen befolgen kannst? Also bei unseren Kindern ist es manchmal nicht so weit her mit Gehorsam, mit Anweisungen befolgen. Aber wenn ich auf mich selber schaue, merke ich, naja, es gibt Situationen, da bin ich ganz froh um Anweisungen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Zum Beispiel in der Gärtnerei, wenn der Chef sagt, du machst heute das und das, dann weiß ich, ich mache heute das und das und muss gar nicht viel dabei überlegen, weil ich einfach das und das mache. Aber es gibt Momente, da mag ich Anweisungen nicht so, weil ich viel lieber selber entscheide, wie ich es mache, was der Weg, wie ich das erledigen will. Da mag ich nicht so, wenn einer kommt und sagt, du musst jetzt so und so. Also es ist so eine Sache mit Anweisungen befolgen, gehorsam sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht vor allem den Männern, wenn ihr IKEA-Möbel oder sonst ein Möbel, ist egal, wo man es kauft und aufbauen muss. Das Erste, was man macht nach dem Auspacken, ist die Gebrauchsanweisung auf Seite legen, damit man auch Platz hat zum Schaffen. Und naja, wenn es dann klemmt und nicht passt, dann ist die Gebrauchsanweisung dann doch gut. Und man sieht dann, wie viel Zeit und Zeit man hätte sparen können, wenn man gleich die Anweisung genommen hätte, um das aufzubauen. Vielleicht denkt sich jetzt die eine oder andere Frau meine Worte, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch zu klischeehaft. Manchmal sind auch die Frauen die nicht die Gebrauchsanweisung nehmen und so weiter. Gehorsam sein, Anweisung befolgen. Ich lese ein Gleichnis, wo es auch um Anweisungen geht und uns befolgen. Und zwar aus Matthäus 21, ab Vers 28. Ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung. Was sagt die zu folgender Geschichte? Also da ist Jesus am Reden. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Damit wir dieses Gleichnis voll und ganz verstehen können, ist es wichtig, den Kontext anzuschauen, wo das reingesprochen wird, was vorher kommt, was alles geschehen ist. Am Anfang vom Kapitel ist Jesus auf dem Eselsfohlen in Jerusalem eingeritten, eingezogen, und er wurde gefeiert wie ein König, empfangen wie ein König. Und das Erste, was er in Jerusalem getan hat, ist die sogenannte Tempelreinigung. Er ist in den Tempel gegangen, hat die Geldwechsler, die Händler ausgetrieben und hat gesagt: Hey, ihr habt aus dem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht. Und das konnte er nicht leiden und hat deshalb alle rausgejagt. Später verfluchte noch einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt. Jesus hatte Hunger, hat gern Feigen gegessen. Das Interessante war, dass nicht einmal die Zeit war, wo es hätte Feigen geben sollen, aber er hat ihn verflucht und für den Baum ist leider schlecht ausgegangen, er hat es nicht überlebt. Das ist eine Geschichte für sich, die man für sich noch anschauen könnte. Aber dieses Bild vom Feigenbaum, ein Bild für Gericht, für Menschen, die sich vom Messias abwenden, beziehungsweise auch nicht zuwenden wollen. Die religiösen Führer, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben natürlich das alles mitbekommen, was Jesus getan hat und gemacht hat, auch im Tempel. Und es hat ihnen nicht gefallen, was sie gesehen haben. Und deshalb kommen sie zu Jesus und fragen ihn: Mit welcher Autorität tust du eigentlich das, was du gerade tust? Wer hat dir erlaubt, so zu handeln? Wer gab dir die Vollmacht, das alles zu tun? Und die eigentliche Frage, die sich dahinter verbirgt, war: Bist du der Messias oder bist du es nicht? Und die Frage war natürlich rhetorisch gemeint von den religiösen Führern. Natürlich ist es nicht aus ihrer Sicht. Und deshalb war es auch nicht in Ordnung aus ihrer Sicht, wie Jesus sich im Tempel benommen hat. Weil so benimmt sich nur der Messias, den er ja in den Augen von den Leuten nicht ist. Oder der hohe Priester kann sich auch noch so benehmen im Tempel, aber doch nicht ein dahergelaufener Prediger. Aber irgendwie war doch die Frage: Bist du es oder bist du es nicht? Und damit wollten sie ihm klar machen, dass er sich daneben benommen hat. Jesus durchblickt natürlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, was sie vorhaben, beziehungsweise diese Frage nach der Autorität, und sie sagen dann zu ihm: Wie ist es eigentlich mit Johannes dem Täufer? Ist es vom Himmel, ist es von Gott oder ist es von den Menschen gemacht? Und da merken die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie da keine Antwort geben können, weil sie, wenn sie zu Jesus sagen, es ist von Gott, dann wird Jesus sagen: Ja, und wieso habt ihr es nicht geglaubt? Und wenn sie sagen, Es ist von den Menschen gemacht, dann haben sie das Volk gegen sich, weil das Volk war überzeugt, dass Johannes der Täufer ein Prophet war. Es ist also eine Zwickmühle für sich und sie entscheiden sich erstmal, keine Antwort zu geben und zu sagen, sie wissen es nicht. Und am liebsten hätten sie wahrscheinlich das Gespräch an dieser Stelle abgebrochen und zu sagen, wir warten auf eine andere Gelegenheit, ihn in die Irre zu führen. Aber Jesus hat nicht einfach das Gespräch hier abgebrochen. Er hat die Situation genutzt, einfach mal ein paar Dinge klarzustellen für die Pharisäer. Und dann kommt eben unser Gleichnis, das Jesus erzählt, um hier was klarzustellen. Zwei Söhne werden vom Vater gebeten, in den Weinberg zu gehen und dort zu helfen und mitzuarbeiten. Und der erste sagt einfach gleich mal, nein, ich habe keinen Bock, ich gehe nicht hin, ist mir doch egal, was auch immer. Aber er macht es dann doch. Genau, und der zweite sagt, ja, ich gehe, geht aber dann doch nicht. Und für die Zuhörer ist nach der Frage von Jesus klar, dass der, der Nein gesagt hat, aber trotzdem es getan hat, dass der gehorsam ist, weil es eben nicht nur ums Hören geht, um schöne Antwort, um schöne Worte, sondern es geht ums Tun, es geht um das zu tun, was Jesus fordert. Und er sagt letztendlich, das, was ihr tut, ist wichtiger als das, was ihr sagt. Er sagt damit nicht, es ist egal, was ihr redet. Aber das, was ihr tun, ist dennoch wichtiger als einfach bloße Lippenbekenntnisse. Wir haben also den Vater und die zwei Söhne und der Weinberg. Und im ersten Jahrhundert war klar, was damit gemeint war. Der Weinberg steht für Israel, für das Volk. Und die Söhne stehen für zwei Volksgruppen, oder ja, kann man so einfach groß mal in zwei Volksgruppen aufteilen, die sogenannten Ja-Sager und die Nein-Sager. Und eben die zwei Söhne stehen jeweils für eine Gruppe. Die Nein-Sager sind eben dieser Sohn, der Nein gesagt hat und dann doch getan hat, was der Vater darum gebeten hat. Dieser Sohn steht für Zöllner und Prostituierte. Zwei Menschengruppen, die für die religiösen Führer einfach nur Abschaum waren in der Gesellschaft. Sie waren nichts wert. Mit denen hat man sich nicht abgegeben. Die Zöllner haben sich mit dem Feind, also mit den Römern, verbündet und das eigene Volk verraten. Sie haben die Leute beschissen und sich daran bereichert. Deshalb hat man sie gehasst. Und die Prostituierten mit ihrem unmoralischen Leben waren genauso auf dem Abstellgleis. Mit ihrem sündigen Leben haben sie sozusagen Nein zu Gott gesagt. Aber als Johannes der Täufer zur Umkehr gerufen hat, sind sie umgekehrt. Wie der erste Sohn haben sie sich entschieden, doch in Weinberg zu gehen. Sie haben ihre Gesinnung geändert, sie haben ihren Lebensstil geändert, sie haben den Befehl gehört, in den Weinberg zu gehen. Sie haben es nicht länger ignoriert. Und durch diese Umkehr haben diese Neinsager quasi Vergebung ihrer Sünde empfangen und erfahren. Vielleicht gehörst du ein Stück weit auch zu den Nein-Sagen, indem du immer wieder auch Nein zu Gott sagst oder zu Dingen, die Gott vorhat. Aber für Gott ist es nicht so entscheidend, wie unser Leben bis jetzt abgelaufen ist und ausgesehen hat, weil du jederzeit die Chance hast, wieder umzukehren, zu ihm zu kommen, so wie diese Zöllner und Prostituierten. Zu jeder Zeit ist eine Umkehr möglich. Umkehr zum Leben in Freiheit. Der Punkt ist nicht, was ist schiefgelaufen, sondern der Punkt ist, wenn was schiefgelaufen ist, aufzustehen und Jesus nachzufolgen. Bernhard Dott, einige kennen ihn, er hat mal den Begriff geprägt, Jesus nachstolpern. Und ich finde das so ein schöner Begriff, weil wir Jesus manchmal regelrecht nachstolpern, wir fallen wieder hin. Aber Jesus ist dann nicht schon weit weg, bis wir wieder aufgestanden sind. Nein, er wartet auf uns, dass wir ihm nachfolgen können. Dann gibt es die Ja-Sager. Der andere Sohn spricht zum Vater, ja, Vater. Oder in einigen Übersetzungen ist sogar, ja, Herr. Also diese Höflichkeitsform, wie man den Vater ansprechen sollte. Selbstverständlich helfe ich dir im Weinberg. Ist doch kein Ding, mache ich. Und dann hat er aber keinen Bock drauf und lässt es einfach bleiben. Dieser Sohn steht für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiösen Führer Israels. Sie haben im Prinzip mit ihrem Leben Ja gesagt. Sie haben ein Leben gewählt, um Gott zu dienen, im Tempel zu dienen, das Volk geistlich zu führen. Aber letztendlich geht es ihnen nicht wirklich um Gott, sondern es geht ihnen darum, selber Ruhm und Ehre zu haben, gut dazustehen. Sie befolgen Gottes Wort nicht, im Gegenteil, sie verdrehen und tricksen rum, damit sie gut dastehen, damit sie ein tadelloses Leben vorführen können, vorzeigen können. Es geht ihnen um den eigenen Vorteil. Diese Ja-Sager können auch mit der Gnade Gottes nicht so viel anfangen, weil schließlich sind sie es ja selber, die es geschafft haben, so ein tolles Leben aufzubauen. Auch heutzutage gibt es Ja-Sager Menschen, die vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, von Anfang an Glauben unterwegs sind, vielleicht sich auch haben taufen lassen und Ja zu Gott gesagt haben, wortwörtlich, aber die dann ein anderes Leben führen, ohne Gott, ohne zu befolgen, was Gott sagt. So wie eine Fassade, die aufgebaut ist, nach vorne sieht alles gut aus, aber hinten dran, vorne hui, hinten pfui oder so. Das Gleichnis, mit dem Gleichnis macht Jesus unmissverständlich klar, dass es in erster Linie geht, Gottes Willen zu tun. Sprich, sein Glauben authentisch zu leben. Nicht nur am Sonntagmorgen schöne Predigt anzuhören, ein paar schöne Lieder zu singen, sondern einfach das dann auch zu tun, im Leben umzusetzen, den Glauben zu leben. Ja, wie wir schon gehört haben aus dem Jakobusbrief, wo der Jakobus schreibt, ein Glauben, der nicht sichtbar ist, ein Glaube ohne Taten, ist ein toter Glaube. Es bringt also nicht viel, wenn wir christlich aufgewachsen sind, Ja gesagt haben und uns dann ziemlich egal ist, was Gott sagt, wenn es einfach nur darum geht, dass wir von den Menschen gut dastehen. Es geht auch nicht darum, alles richtig zu machen. Weil wir dann auch in Gefahr stehen, uns von Gott zu entfernen. Ich merke, wenn ich mein Leben anschaue, habe ich manchmal auch diese Züge von den Ja-Sagern. Ich stehe in Gefahr, mich über andere Menschen zu erheben, indem ich denke, naja, der macht es zwar gut, aber ich mache es noch ein bisschen besser. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, das Leben selber im Griff zu haben, ohne Gott. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal ein Stück weit Fassade aufrichtet, um Dinge nicht sichtbar zu machen. Ich glaube, das Gleichnis ist eine Einladung an uns alle, die Masken abzulegen. Nicht so zu tun, als ob, sondern wirklich Gott die Dinge hinzulegen und aus seiner Kraft zu leben. Nicht aus unserer Kraft Dinge bewerkstelligen zu müssen, sondern aus seiner Kraft den Alltag zu bestreiten. Die Sachen aus Gottes Hand zu nehmen. Und es ist die Einladung, Fehler auch zu gestehen und umzukehren, so wie die Zöllner und Prostituierten in dem Gleichnis. Umkehr ist jederzeit möglich, das ist die gute Nachricht. Es ist jederzeit möglich, egal wo wir gerade drinstecken und was wir gerade getan haben. Zu jeder Zeit können wir zu Gott kommen um Vergebung bitten und umkehren. Also noch einmal, entscheidend ist nicht, wie unser Leben bis jetzt verlaufen ist, sondern was wir damit machen, ob wir umkehren, um Jesus nachzufolgen. Ob wir Vergebung annehmen. Der Sohn im Gleichnis hat bereut, was er getan hat. Oder eben nicht, oder was er gesagt hat, besser gesagt. Und er ist nicht einfach dabei geblieben und hat angefangen zu jammern. Ja, so schade, dass ich jetzt Nein gesagt habe. Jetzt habe ich alles verbockt, jetzt habe ich keine Möglichkeit. Nein, er ist aufgestanden, ist hingegangen und hat umgesetzt. Und da sind auch wir herausgefordert, wenn was falsch gelaufen ist oder eine falsche Entscheidung, dass wir nicht einfach dabei stehen bleiben und sagen, ah ja, jetzt ist halt so dumm gelaufen, jetzt habe ich es halt vermasselt. Sondern einzusehen, wenn ich es vermasselt habe, jetzt erst recht, so wie die Ursel vorhin gesagt hat, Ärmel zurück und loslegen, ich darf anpacken. Ich habe eine Geschichte gefunden, die ganz gut in die Situation passt. Ich habe sie, glaube ich, schon mal dabei gehabt. Aber da ist so sichtbar, wie es darum geht, wie es bei uns aussieht in unserem Herzen, wenn die Dinge vielleicht mal nicht so gelaufen sind oder nicht so an Gott dran sind, wie wir das gerne wären. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er schrecklich nervös. Zu mir, in mein Haus. Er rannte in alle Zimmer und lief die Treppen rauf und runter. Er kletterte in den Dachboden hinauf und stieg in den Keller hinab und sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, jammerte er. In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch empfangen. Schon gar nicht Gott. Alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus: Brüder, Freunde, Leute, helf mir aufzuräumen. Irgendjemand bitte, aber schnell. Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen. Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen war, worüber der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten gemeinsam die Gerümpel hinaus, hinter das Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Das ist so mit dem Klimaschutz nicht so ganz so, aber ja, ist eine ältere Geschichte. Sie schrubbten die Treppen und die Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaubte der Mann. Doch, das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag und tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann deckte den Tisch. So, sagte er, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin ja da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Ich habe das in der Zeit, wo ich hier in Mesquite bin, vielleicht in letzter Zeit weniger, aber so oft gehört, mein Leben stimmt gerade nicht. Ich bin mit Gott gerade nicht so dicke, da kann ich nicht in den Gottesdienst kommen. Ich muss erst mein Leben in Ordnung bringen, dann kann ich zu Gott kommen. Und die Geschichte sagt uns was ganz anderes. Die Geschichte sagt, Gott kann jederzeit kommen, weil Gott ist bereit, unser Herz mit aufzuräumen. Aber er wird nicht kommen, ohne dass wir es wollen. Wir müssen schon die Tür aufmachen und um Hilfe bitten. Und wir haben die Jahreslosung, Jesus, dass Gott uns sieht. Und Gott sieht unser Herz. Und er sieht die ganzen Kratzer, die im Herzen sind, die ganzen Narben, Verletzungen, die Wunden. Er sieht, was nicht gut gelaufen ist, was schief gelaufen ist, was Sünde ist in unserem Leben. Und er ist nicht der verurteilende Zeigefinger Gott, der dann sagt, aha, jetzt muss ich erstmal aufräumen und dann können wir mal schauen, was wir machen. Nein, er wartet darauf, dass du ihn reinbittest, um mit dir gemeinsam den Dreck rauszuschaffen, zu putzen und zu heilen. Alles, was du tust, will Gott gern dabei sein. Nicht nur, wenn alles gut ist und schön ist, da ist er auch gern dabei und freut sich mit uns. Aber auch dann, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es schief gelaufen ist, dann möchte er dabei sein und helfen. Und wenn wir dabei sind, darüber nachzudenken, ja, wie geht es das, vom Hören zum Tun zu kommen, auch da können wir Jesus bitten, hey, du hast mich was aufgetragen, kannst du mir bitte helfen dabei? Und er hilft gerne. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der sieht. Und dass du ein Gott bist, der ja da ist für uns, der mit uns gemeinsam den Dreck aus dem Haus, aus dem Herzen rausschafft. Dass du bereit bist, uns zu helfen mit Aufräumen. Dass wir nur Ja dazu sagen müssen und die Tür aufmachen müssen. Danke, dass wir nicht alleine sind im Alltag, sondern dass du dabei bist. Und dass du uns Kraft geben kannst, unseren Glauben authentisch zu leben und dich dadurch groß zu machen und dir die Ehre zu geben. Amen. Nächsten Sonntag.